muss man eben sagen, wir haben eigentlich schon ganz viele Weihnachtsgottesdienste gemacht und beim letzten, der war vor 2 Jahren, der war halt auch außerhalb der Reihe, da sind noch nicht mal die Leute gekommen, die sich das gewünscht haben. So, da, Alex und ich waren da und ihr wart da, ne? Klar, genau. Sabrina und Carsten waren da noch wie mit einigen Verwandten und ich glaube, wir waren so 6 Leute oder so. Ja, und ich hatte mir sogar extra eine Krippe dafür besorgt, also hier richtig Deko gemacht und so, also es war echt total Wahnsinn, was ihr da verpasst habt. Ja, und ich hoffe, dass das jetzt beim nächsten Mal, also jetzt dieses Jahr ein bisschen anders wird. Vielleicht komme ich dann einfach mal nicht. Achso, ich habe einen Part, Mist. Na, dann komme ich doch. Ja. Wer von euch war Freitag nicht da? Ha. Da habe ich mir gedacht, das sind die meisten. Ihr habt wirklich was verpasst, denn wir hatten Freitag zum ersten Mal die Superheldenband hier im Gottesdienst, die gespielt hat, also unsere Jugendband. Und es war schon echt so eine ganz besondere Sache. Also ich bin, glaube ich, die einzige Jesus Freaks Gemeinde überhaupt, die eine Jugendarbeit hat. Und jetzt haben wir sogar irgendwie eine Jugendarbeitsband. Und die waren halt mit, glaube ich, 9 Leuten irgendwie auf der Bühne. Also ich weiß nicht genau, ob es eine Big Band war oder ein Chor, der eine Begleitband hatte. Auf jeden Fall irgendwie richtig viele Leute irgendwie da, die da richtig mitgesungen haben und musiziert haben. Und das fand ich total cool. Also hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, irgendwie, dass wir so viele junge Leute irgendwie auch hier haben, die freitags dann zu den Superhelden kommen. Hat mich gefreut, dass die so ein tolles Bandprojekt auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal und vielleicht sagen wir das dann nächstes Mal irgendwie noch mal ein bisschen dicker an, irgendwie, damit ihr euch dann auch mal hier unsere echten Jugendlichen angucken könnt und ja, vielleicht auch mal ins Gespräch kommt. Total gut, dass es junge Leute gibt. Ich weiß auch, dass viele von uns die komisch finden, aber das ist, glaube ich, irgendwie ganz normal. Alte Leute finden junge Leute immer komisch. Seht doch einfach mal irgendwie darüber hinweg, irgendwie, wenn ihr irgendwo welche seht irgendwie und segnet die oder gebt dem mal ein gutes Wort oder vielleicht irgendwie 5 Euro für einen Friseur oder was auch immer. Also seid einfach nett irgendwie zu den jungen Leuten. Irgendwie, das sind wichtige Menschen und bin total froh, wenn es Leute gibt, die schon sehr jung mit Jesus anfangen zu leben und da vielleicht einiges ihnen erspart bleibt, wo manche von uns irgendwie durchgehen mussten. Also meine eigentlich so, je früher man Gott kennenlernt, umso besser wird das irgendwie sein. Und es ist immer gut, mir dafür zu beten und für die Leute offen zu sein und eine positive Atmosphäre zu schaffen und sie einfach echt willkommen zu heißen. Denn das ist tatsächlich auch unsere Gemeinde. Und so Freitag ist mir doch ein bisschen so das Herz aufgegangen, als ich das gesehen habe. Ah, Kruno ist da oben, der leitet das Ganze, dem könnt ihr dann ja auch mal irgendwie ein bisschen auf die Schulter klopfen oder so, hat da wirklich einen richtig guten Job gemacht. Ja, genau, meine Predigt hat auch was damit zu tun, denn ich bin vorher intensiv gebrieft worden, was man predigen kann und was nicht und wie man predigen soll und wie nicht. Und so habe ich mich da mal bemüht, mich da richtig anzupassen und habe eine kurze Predigt nur, wobei, ich weiß nicht, vielleicht werde ich sie auch etwas verlängern. Und es geht um eine Gestalt aus der Bibel, nämlich aus dem Neuen Testament mit dem Namen Matthäus. Habe ich wie immer ein Bild mitgebracht, hatte auch noch so ein paar richtig schöne klassische Bilder, aber ich dachte mir irgendwie, das ist vielleicht dem Anlass angemessener. Also Matthäus ist der Typ, der hinter dem Fenster steht, oben drüber sind 2 römische Soldaten und davor der Mensch mit der Schärpe und den Birkenstocks, ist ja ganz leicht an den Birkenstocks zu erkennen, dass das Jesus ist und der redet mit Matthäus. Auch tatsächlich nur einen einzigen Bibelvers, also das wird heute mal irgendwie richtig knapp. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Also Matthäus, wie gesagt, war, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, Matthäus war ein normaler Mensch mit einem ganz schrecklichen Job. Also dem Job, den damals eigentlich keiner haben wollte, den man auch nicht haben sollte, der sozial irgendwie ganz, ganz schlecht angesehen war. Nämlich Matthäus war Zöllner. Und das kann man nicht mehr so richtig übertragen wie auf die heutigen Gegebenheiten. Wenn du heute irgendwo mal über eine Grenze fährst und du gehst am Zoll vorbei, dann hast du wahrscheinlich keinerlei schlechten Gefühle dem Zöllner gegenüber, es sei denn, du hast irgendetwas dabei, was du nicht dabei haben solltest. Aber dann liegt das auch nicht so sehr irgendwie an dem Zöllner, sondern halt an dem Kofferrauminhalt. Und Zöllner sind eigentlich heute ganz normale, angesehene, respektable Bürger. Das war damals nicht so und das lag daran, dass Israel besetzt war von den Römern. Das haben wir alles in der Schule gelernt, dass da das Römische Reich sich extrem ausgebreitet hat und einen großen Teil der bekannten Welt umfasst hat. Und alle diese Länder, die die Römer besetzt haben, die mussten Geld zahlen an das Römische Reich. Das waren Steuern und Zölle, die bezahlt werden mussten. Und das ist normalerweise von Einheimischen eingenommen worden, die dann natürlich so von der römischen Armee geschützt waren. Aber es gab eben dann Zolleinnehmer oder Steuereintreiber. Und einer von denen war Matthäus. Und man kann sich das vorstellen, wie das solche Leute extremst unbeliebt waren. Denn wer will schon gerne für eine Besatzungsmacht Geld abliefern? Und hinzu kam auch noch, dass die Römer zwar genau wussten, was sie haben wollten, aber sie haben auch keine Gehälter gezahlt an die Zolleintreiber und Steuereintreiber. Das heißt, die mussten immer ein bisschen was draufschlagen. Und je nachdem, wie nett die waren, war also der Betrag, den sie für sich draufgeschlagen haben, unterschiedlich groß. Aber generell konnte man schon sagen, wie so Zolleintreiber, das waren dann schon Leute, irgendwie, die keiner was mit zu tun haben wollte, die als sehr unangenehm gegolten haben, die das eigene Volk ausgenutzt haben, um einer fremden Besatzungsmacht das Geld zu geben. Also schon Leute, mit denen man nicht so gerne Umgang pflegte. Wenn man so überlegt, was so für heute dann vielleicht mögliche Äquivalente sind, also so Entsprechungen sind, was heute vielleicht so ähnliche Berufsfelder sind. Und was mir so eingefallen ist, sind große Drogenhändler, wo, glaube ich, auch irgendwie kaum jemand sagen würde, dass es total gut, dass die da sind, irgendwie die segnen unser Volk irgendwie und ohne die wird ja gar nichts laufen und deswegen bin ich gerne mit denen befreundet. Oder vielleicht Berufskiller, also solche Leute ungefähr, muss man sich das vorstellen, ungefähr so wird dieser arme Mann angesehen gewesen sein. Und das heißt so, als die Geschichte passiert, wird Matthäus jemand gewesen sein, der eine ganze Menge Geld hatte, konnte sich wahrscheinlich alles leisten, was er wollte, hätte nicht feilschen müssen um irgendwelche Mondsteine, sondern hätte vielleicht den ganzen Laden gekauft, weil er so viel Geld eingenommen hat. Aber er war gleichzeitig auch jemand, der total einsam war. So, das ganze Geld, was er hatte, hat ihm eigentlich nichts gebracht. Er hat keine Freundschaften gehabt. Es gab keine Leute, die gerne mal bei ihm vorbeigekommen sind. Musste immer alleine essen oder mit irgend so ein paar Speichelleckern, die dann halt trotzdem Umgang mit ihm pflegten, obwohl sie ihn eigentlich nicht mochten. Also er war jemand, der reich war und unglücklich. Und ich unterstelle das Matthäus einfach mal, dass er das auch gemerkt hat. So eine Weile macht man sowas irgendwie ganz entspannt eigentlich mit, so wenn man noch so um 20 ist oder Anfang 30, irgendwie dann klappt das, dann kann man mit seinem Gewissen auch ganz gut umgehen und stellt sich irgendwie viele Fragen nicht. Aber irgendwann kommt so doch die Zeit, wo man dann mal nachts wach liegt und an die Decke guckt und sich überlegt, bin ich eigentlich da, wo ich hin wollte? Bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was ich mache? Ist jetzt schon so irgendwie, dass ich das umgesetzt habe, was meine Eltern mir gesagt haben und ich habe Karriere gemacht und bin relativ vermögend geworden, aber bin ich auch glücklich? Und ich vermute, dass er diese Frage konstant mit Nein beantwortet hat. So, nein, ich bin nicht an dem Punkt, wo ich hinkommen wollte. Nein, ich bin nicht glücklich. Nein, das ist nicht irgendwie das Leben, was ich mir vorgestellt habe und eigentlich würde ich es gerne anders haben. Und wenn man eine Weile so lebt, dann fängt man an, das, was einen so innerlich auffrisst und kaputt macht, irgendwo zu füllen. Und man wird versuchen, das Loch, das man im Leben hat, wo eigentlich alles gut irgendwie durch abfließt und wo man merkt, man wird nie innerlich satt und glücklich und zufrieden, versucht man das da irgendwie zu füllen. Und so kann ich mir vorstellen, wie das dieser Matthäus irgendwann angefangen hat, Viertel Wein als Absacker zu trinken, so vorm ins Bett gehen, damit die Gedanken nicht irgendwie zu stark kommen. Vielleicht ging es dann weiter und irgendwann geht er dann mit 3 Flaschen Wein ins Bett oder muss noch irgendwelche anderen Zerstreuungen sich da suchen, um sich nicht mit sich selber auseinanderzusetzen und damit klarzukommen, dass er eigentlich jemand geworden ist, der er niemals sein wollte. Und ich stelle mir so vor, dass das so die Situation ist, in der Matthäus jetzt an seinem Zoll sitzt. Und er sitzt an einer der großen Hauptverkehrsadern da. Das heißt, er wird viel Zölle eingenommen haben und Steuern eingetrieben haben. Und er macht mir das, was er immer macht. Er sitzt so ein bisschen missgelaunt in seiner Zollstube und wartet mir auf die Leute, die er ausnehmen kann. Und da kommt auf einmal Jesus vorbei. Nicht nur Jesus alleine, sondern mit seinen 12 besten Freunden, mit denen er so durch die Gegend reist. Und vielleicht hat Matthäus sie schon von Weitem gesehen. Möglicherweise waren sogar noch mehr dabei, denn manchmal hatte Jesus ja auch noch mehr Anhänger. Und vielleicht wird Matthäus sich schon so um die Hände gerieben haben und gedacht haben, ja, da kommen ein paar solvente Kunden. und ich werde hier gleich eine ganze Menge Geld im Kasten klingeln haben. Und da passiert irgendwie etwas Außergewöhnliches. Nämlich Matthäus hört, dass der Typ, der da kommt, nicht irgendjemand ist, sondern es ist dieser Jesus, von dem alle reden. Und garantiert hat Matthäus das auch schon gehört. Jesus war zu der Zeit schon eine ganze Weile unterwegs, kam in die verschiedensten Städte, war als Wanderprediger irgendwie super viel unterwegs, hat überall Menschen geheilt und Dämonen ausgetrieben, übernatürliche Sachen sind passiert, Leute haben neue Hoffnung gekriegt, das Leben von Menschen hat sich total verändert. Und das hat Matthäus mit Sicherheit auch irgendwie mitgekriegt. Und jetzt steht auf einmal irgendwie dieser berühmte Jesus bei ihm vom Zoll und guckt in dieses Fenster rein. Jetzt kann man sich ja verschiedene Möglichkeiten vorstellen, wie das weitergegangen sein wird. Also die meisten Leute denken ja, dass Jesus, der ja auch Gott war, vielleicht mit ihm geschimpft hat. Weil wir ja denken, dass Gott eigentlich prinzipiell eine schlechte Einstellung hat zu allem, was wir machen. Und so kann ich mir vorstellen, dass viele Leute jetzt die Geschichte weitererzählen würden und sagen würden, dann trat Jesus an das Zollfenster und holte seinen langen spitzen Zeigefinger raus und nahm sich den Matthäus irgendwie mal so richtig zur Brust und hat gesagt, Matthäus, was machst du eigentlich für einen Quatsch? Ich habe dich schon gesehen, da warst du noch ein süßer kleiner Junge und alle haben Hoffnungen in dich gesetzt und wir dachten mal, irgendwie du wirst irgendwie ein Mann Gottes oder vielleicht auch ein israelischer Widerstandskämpfer und stattdessen irgendwie hängst du hier am Zoll rum und arbeitest für die Römer und machst alles, was total doof ist und das hast du jetzt davon. Du bist da jetzt mit deiner Einsamkeit da irgendwie und du hast das ganze Geld, aber es hat ja überhaupt nichts gebracht und deswegen sage ich dir, tu Buße und kehr um. Wäre ja möglich. Aber komischerweise ist Jesus ja gerade mit Sündern immer gar nicht so umgegangen. Also mit den Frommen ist er oft so umgegangen, also denen hat er ganz ordentlich den Kopf gewaschen, so zu vielen Gelegenheiten. Und je frommer die waren und je höher sie waren in der frommen Hierarchie, umso härter ist Jesus manchmal mit ihnen ins Gericht gegangen. Aber so mit den Sündern hat er ja eigentlich anders geredet. Und so stelle ich mir eher vor, wie das Jesus da zum Zoll kommt und dass er durch das Fenster guckt. Und dass er Matthäus mit diesem komischen Blick anguckt, irgendwie der sagt, ich habe dich gesehen, ich kenne dein ganzes Leben und ich gebe dir eine Möglichkeit, irgendwie aus dem rauszukommen, was dich kaputt macht, nämlich komm einfach aus dem Zoll und folge mir nach. Also vermute ich irgendwie, dass Matthäus sich in diesem Moment irgendwie total verstanden gefühlt hat und dass er wusste, irgendwie da ist jemand, der weiß, Kraft Gottes, wie mein Leben wirklich aussieht, der guckt durch die ganze Fassade durch, der lässt sich nicht blenden von der ganzen Kohle, die ich habe, der lässt sich nicht blenden von den beiden römischen Soldaten, die zu meinem Schutz abgestellt sind, der guckt durch diese ganze Fassade durch und der sieht meine Zerbrochenheit, der sieht irgendwie das Kaputte in mir und der gibt mir eine zweite Chance. Und eigentlich ist genau das, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, hey, komm raus, folg mir nach, lass das alles hinter dir. Alles, was so an dir hängt, das ganze Geld, das dich kaputt macht, der Job, der dich isoliert, deine, was weiß ich, kaputte Ehe vielleicht irgendwie noch da drin, dein Drogenproblem, alles, was du dir so angefressen hast so im Laufe der Zeit, lass das alles hinter dir und folg mir nach. Und Matthäus hat es verstanden, ne? Also der hat das gehört, der hat gesehen, wie wer Jesus ist und er hat gesehen, das ist eine Chance, die sich vielleicht kein zweites Mal bietet. Kann sein, irgendwie, dass wenn ich jetzt hier nicht drauf reagiere, irgendwie, dass ich noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte zu leben habe, aber dass nie wieder die Gelegenheit kommen wird, aus meinem alten Leben da rauszutreten, dass ich das niemals schaffen werde, den Zoll hinter mir zu lassen, dass ich niemals schaffen werde, das Geld hinter mir zu lassen, die falschen Sicherheiten, die römischen Soldaten. Und dass, wenn ich es jetzt nicht mache, dann werde ich es vielleicht niemals machen. Und so tut Matthäus irgendwie das einzig Richtige und Konsequente und er steht auf und folgt Jesus nach. Und das ist, im Grunde genommen ist das eine total faszinierende Szene, die auch ganz viele gelehrte Leute nicht verstehen. Ich habe einige Bibelkommentare zu Hause, wo die Autoren sagen, ja, wahrscheinlich hat Matthäus Jesus schon vorher gekannt. Das würde ja keiner machen, irgendwie auf einmal irgendwie aufstehen und sein ganzes Leben hinter sich lassen. Das muss ja irgendwie eine Vorgeschichte haben. Also wenn Matthäus Jesus nicht gekannt hat, irgendwie, dann kann das ja gar nicht sein. Und ich glaube, dass die einfach nicht verstanden haben, was Jesus für eine faszinierende Persönlichkeit ist, dass sie das vielleicht selber noch nie erlebt haben, wie das Gott sie so in ihrer Situation trifft und wie man aus ihrem alten Leben rausreißt und dass sie deswegen da noch irgendwie einiges wieder zu addieren müssen irgendwie und die Geschichte nicht so stehen lassen können, wie sie da ist, weil sie einfach nicht wissen, wie faszinierend Jesus Christus ist. Aber Matthäus hat es ganz offensichtlich gewusst irgendwie und er hat sofort darauf reagiert und war sofort bereit, irgendwie alles hinter sich zu lassen und Jesus nachzufolgen. Und dann geht die Geschichte ja weiter. Matthäus leistet dann auch noch Wiedergutmachung und gibt irgendwie vieles von dem Geld, das er eingenommen hat oder sogar alles von dem Geld, was er eingenommen hat, wieder zurück. Er gleicht die Sachen aus, wie wo er Leute betrogen hat, irgendwie er spendet noch Geld an die Armen und will einfach nichts mehr irgendwie von dieser Kohle haben und will wirklich sein ganzes Leben hinter sich lassen. Und so kehrt Jesus dann mit seinen 12 Jüngern nachher am gleichen Tag noch bei Matthäus ein und sie essen zu Abend, was eine Sache ist, irgendwie, die man echt nicht gemacht hat, irgendwie als jüdischer Mann, das ging gar nicht, wie man geht nicht irgendwie in das Haus eines Sünders und Zöllners hinein, da war man unrein nachher und durfte nicht mehr in Gottesdienst gehen, aber das war wirklich eine richtig harte Nummer. Und Jesus hat aber gesagt, ach, das ist mir egal, irgendwie unrein oder nicht, irgendwie, ich gehe dahin, ich will diesen Mann erreichen. Und die ganze religiöse Elite drumherum, irgendwie die ganzen Pharisäer, haben sich das Maul zerrissen und waren total ärgerlich darüber und haben sich gefragt, wie kann Jesus das irgendwie nur machen? Aber Jesus war das egal irgendwie und er wusste halt einfach irgendwie, ich muss diesen Typen da erreichen, ich muss diesen Matthäus vom Zoll wegkriegen und wenn das irgendwie bedeutet, mich über irgendwelche sozialen Schranken hinwegzusetzen und etwas Unspießiges zu tun, dann will ich das gerne machen. Und so hat er es gemacht, hat mit ihm geredet, hat mit ihm gegessen irgendwie, hat ihm die Möglichkeit eines Neuanfangs gegeben und hat ihm letzten Endes ein ganz neues Leben gegeben. Und die Geschichte fasziniert mich echt irgendwie total, also auch schon relativ lange. Ich weiß gar nicht, warum ich noch nie über Matthäus gepredigt habe. Aber bei Dietrich Bonhoeffer ist das eine ganz, ganz wichtige Figur. Also wenn du mal irgendwo da, kein Filmriss, die Nachfolge liest, da geht es irgendwie ganz viel um Matthäus und so um diesen einen definierenden Moment, wo Jesus in das Leben von jemandem tritt und ihn rausholt aus allem. Und das hat mich immer schon total fasziniert. Also wenn Bonhoeffer darüber schreibt, das hat so einen Tiefgang, das werde ich wahrscheinlich in 20 Jahren noch nicht hinkriegen, das in eine Predigt irgendwie reinzupacken. Aber von daher hat mich irgendwie das bei ihm immer schon irgendwie total fasziniert. Und ich denke, der Clou an der Sache ist ja jetzt nicht, dass das eine historische Begebenheit ist und dass man jetzt darüber reden kann, ob das genau so passiert ist oder ob es anders passiert ist, sondern die Sachen sind ja nicht aufgeschrieben worden, um uns zu informieren, sondern um uns zu zeigen, wie Gott drauf ist. Und wir wissen, dass dieser Jesus, der damals mit Matthäus geredet hat, immer noch der gleiche Jesus ist, dass er kein bisschen tot ist, dass er noch lebt. Und so sind diese ganzen Geschichten, die aufgeschrieben worden sind, eigentlich irgendwie dazu da, irgendwie uns zu zeigen, wie dieser lebendige Jesus eigentlich drauf ist, was er macht, wie er sich Menschen gegenüber verhält, was seine Werte sind, wie er über uns denkt. Und deswegen können wir ja für heute was aus dieser Geschichte lernen. Und ich denke, das, was man lernen kann, ist, dass Jesus immer noch irgendwie da ist, wo immer jemand am Zoll sitzt, wo immer jemand in seinem Leben versinkt und unglücklich ist und ehrlich feststellt, nein, ich bin nicht der geworden, der ich hätte sein sollen. Ich bin nicht irgendwo an diesem Punkt, wo ich hingehöre. Dann wird Jesus immer da sein und wird immer irgendwie sagen, komm, folg mir nach. Ich habe was Neues für dich, hier ist ein neues Leben und du kannst mir aus dem Alten raus und du kannst alles hinter dir lassen, was dich da bewegt und was dich festhält. Und das ist eigentlich die Botschaft von Matthäus, also es ist überhaupt keine historische Sache, sondern es ist eine brandaktuelle Sache, dass Jesus immer noch wie bei jedem von uns steht irgendwie und sagt, ich kenne dein Leben, ich weiß, wo du bist, ich kenne jede falsche Abzweigung, die du genommen hast, ich kenne irgendwie dein ganzes Herz, ich weiß irgendwie, was dich zu dem gemacht hat, was du jetzt bist, ich kenne deine Enttäuschungen, ich kenne dein Versagen, ich weiß, wie unzufrieden du mit dir selber bist und ich gebe dir eine zweite Chance, eine neue Möglichkeit und wenn du mir nachfolgst, dann kannst du da rauskommen. Ach, danke schön, Michael. wenn du das willst, dann kannst du da rauskommen. Und so habe ich irgendwie gestern Nacht noch im Bett gelegen. Das heißt, irgendwie, es war schon irgendwie fast der frühe Morgen, weil ich recht spät im Bett war. Und habe irgendwie nochmal über Matthäus nachgedacht. Und dachte irgendwie, dass Jesus wahrscheinlich irgendwie auch bei mir ist irgendwie und dass er auch mein Leben sieht. Und ich mache das relativ häufig eigentlich, dass ich mal so Revue passieren lasse und gucke, ob ich da bin, wo ich hin will. Und manchmal habe ich mir sogar richtige Ziele gesetzt und gesagt, so in 10 Jahren irgendwie, dann muss das ungefähr so oder so sein. Habe ich mir allerdings alles nicht so richtig gemerkt und die Zettel auch verloren, deswegen kann ich das nicht mehr irgendwie so richtig nachhalten. Aber so eine innere Inventur halte ich eigentlich öfter mal irgendwie und frage mich, ob ich zufrieden bin mit dem Kurs, den ich gehe, oder ob ich es irgendwie nochmal neu machen muss oder irgendwo was anders machen muss. Und will halt einfach irgendwie wissen, so wie mein Leben auch aus göttlicher Perspektive aussieht. Und so habe ich irgendwie so dieses Bild gehabt, irgendwie, dass Jesus irgendwie auch so vor meinem Zoll ist und sagt, okay, Storch, ich kenne dein Leben und ich weiß, irgendwie hiermit bist du zufrieden, damit bist du unzufrieden. Und mir tut das total leid, irgendwie, wenn du irgendwo unzufrieden bist, und ich will dir gerne da raushelfen. Und bin irgendwie immer noch so an diesem Punkt, irgendwie, dass ich mich frage, wie das in meiner Situation konkret umsetzbar ist, aus etwas Altem rauszukommen und in etwas Neues reinzutreten. Und ich denke, das ist so die Entscheidung, vor der jeder von uns steht. Und deswegen ist das irgendwie ja schon fast eine evangelistische Predigt, wobei ich weiß irgendwie, dass die allermeisten, wahrscheinlich alle von euch, mir auch schon längst Christen sind. Aber es ist immer noch eine Sache, die uns ja auch betrifft, einfach mal irgendwie zu gucken, wo es dran wäre, wieder aus diesem alten Leben rauszutreten. Und Matthäus hat es vielleicht ein bisschen einfacher gehabt als wir, weil er diesen körperlich sichtbaren Jesus hatte und diesen absolut sichtbaren Zoll hatte, mit dem er verlassen konnte, und alles sehr anfassbar war bei ihm. Das ist bei uns sicherlich nicht so. Aber dafür wissen wir ja auch, was es heißt, irgendwie Jesus nachzufolgen. Nämlich, dass es immer wieder mal bedeuten kann, irgendwie zu sehen, irgendwie, dass man falsch geht und dass man so diesen inneren Kurs, den man hat, korrigiert. Und sagt, okay, eigentlich will ich ja so sein wie Jesus und er hat dieses und jenes vorgelebt, das tue ich aber leider überhaupt gerade gar nicht. Und dann ist immer wieder mal dran, irgendwie dieses Zollfenster aufzumachen und zu sagen, okay, Jesus, ich folge dir gerne nach, und irgendwie aus dem Alten rauszugehen. Und dann würde ich jetzt gerne noch für beten. Und dann würde ich es irgendwie total cool finden, wenn du noch ein Lied spielen könntest, Daniel, ginge das? Ja? Okay, Daniel ist begeistert von der Möglichkeit, gleich noch ein Lied zu spielen. Jesus, ich danke dir, dass du uns immer noch suchst. Gott, ich danke dir, dass Christentum keine Religion von Gottsuchern ist, sondern eine Religion von einem Gott, der Menschen sucht. Ich danke dir, dass du hier bist mit deinem Heiligen Geist, dass du vor uns stehst, dass du unser Leben ganz siehst. Gott, und ich bete echt für Veränderung, wo Veränderung nötig ist. Jesus, du siehst irgendwie, wo wir Zerbrochenheit irgendwie in uns haben und einfach merken, dass wir vielleicht seit Jahren schon einen falschen Weg gehen und mittlerweile irgendwie auch realisieren, dass wir auf dem falschen Weg nicht am richtigen Ziel ankommen werden. Jesus, und so bete ich mir, dass du jetzt so diese Dinge in uns hervorholst, dass du uns ehrlich machst vor uns selber und vor dir. Und dass du uns hilfst, dieses Angebot anzunehmen. Jesus, danke für Offenbarung 2,20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Danke, dass du jetzt vor unserer Tür stehst und anklopfst. Und Jesus, zumindest ich will echt gerne aufmachen und möchte, dass du reinkommst und dass ich rauskomme. Es ist ja manchmal so, dass unsere Entscheidungen nicht so besonders weit tragen und dass wir uns irgendwie etwas vornehmen und das nachher wir doch nicht machen. Aber gerade so das Gefühl, dass es nicht bedeutet, dass sie wertlos sind, sondern dass Gott irgendwie auch jede Entscheidung sieht irgendwie und ehrt. Und dass auch wenn es manchmal irgendwie nicht so mit der Umsetzung klappt, irgendwie, dass es doch irgendwie immer gut ist, sich immer wieder irgendwie zu entscheiden, weil das Leben einfach aus ganz vielen Entscheidungen besteht. Und es doch halt immer noch so eine gewisse Kraft hat. Und so bete ich mir, dass die Entscheidungen, die gefällt werden, dass sie immer kraftvoller werden. Gott, ich bete mir, dass du uns hilfst, irgendwie so Sachen wirklich hinter uns zu lassen. Und dass es nicht nur so ein emotionaler Moment ist, wo man denkt, Mensch, es wäre total toll, jetzt irgendwie so das Neue zu ergreifen. Sondern dass es auch wirklich gelingt, irgendwie aus alten Mustern auszubrechen. Alten Verhaltensmustern, alten Denkmustern. Und sich in Richtung etwas Neuem aufzumachen.